Börsendurchblick, der Podcast mit Martin Weinrauter.
Martin Weinrauter ist mein Name, Vermögensverwalter, Fondsmanager seit gut 30 Jahren, als Risikomanager an den Märkten unterwegs. Das ist das, was uns prägt. Und natürlich, wie immer, sind die Börsen interessant. Langeweile kommt da gerade mal gar nicht auf.
Und aus dem Studio des Börsenradio begrüßt ihr heute wieder Andreas Groß, Herr Weinrauter. Und wir wollen heute ein bisschen abweichen von unserer Routine und nicht sprechen über Risiko und Risikomanagement als Anleger, sondern Sie werden uns mitnehmen auf eine Reise, eine ganz besondere Reise, Ihre Reise durch Europa. Und zwar mit einem Auto, das mit einer Brennstoffzelle angetrieben ist und die wiederum mit Wasserstoff. Also der ganz persönliche Weinrauter Brennstoffzellen Wasserstoff Straßentest sozusagen. Sie sind so gut, holen schon mal den Wagen für uns. Vielleicht können Sie uns so lange trotzdem etwas zu den Märkten sagen. Schließlich haben wir Allzeithoch im DAX. Das so vielleicht als kleine Einstiegshilfe?
Der DAX hat eine, Sonderrolle im Moment, Allzeithoch zu knacken. Das machen nicht alle Märkte. Gerade die Amerikaner hängen da noch ein bisschen zurück. Aber die Frage ist natürlich, was treibt die Märkte an und was treibt sie nach oben? Und es sind sicherlich Zahlen aus den Unternehmen und belastend wirken dann eben die großen Geschichten Inflation, Zinspolitik. Auf einmal kostet Geld wieder Geld. Und das belastet natürlich die professionellen Anleger, die schon defensiver unterwegs sind. Wups, wie lange das wohl gut gehen wird. Aber der Markt hat sich davon bisher nicht beeindrucken lassen. Keine Frage dabei. Aber was ich sehe, ist, sag mal, S&P ist für mich immer der große Leitindex, sehr qualitätsvoll, 500 Aktien gut ausgesucht. 10 Aktien von den 500 haben year to date, seit Jahresanfang, also die Performance gemacht, fast 14%. 10 Aktien, 490 nicht. Und solche Situationen, wenn Börsen von einigen wenigen Aktien getrieben werden, sind immer ein bisschen kritisch. Ich habe da ein paar Situationen noch in Erinnerung, das war dann hinterher gar nicht so lustig. Aber hier und jetzt und heute, die Märkte sind im Aufwärtstrend.
Ich schaue gerade mal, der Wagen ist schon da, noch ganz kurz Reifendruck prüfen. Wir haben also noch ein bisschen Zeit. Schau noch kurz auf die Börse. Wie ist denn jetzt Ihre Position in dieser Situation?
Wir sind Prozykliker, wir folgen dem Trend und wir kennen ja dieses Dilemma. Einerseits denkt man, Mensch, wie lange kann das gut gehen, wenn auf einmal der Zins immer weiter hochgeht, Zinspause hin und her. Aber wenn der Zins hochgeht und man spürt gerade in der Breite der Wirtschaft, dass das auch schon langsam anfängt zu wirken, wie lange geht das gut? Aber das ist dann einfach dieser Satz, climbing on a wall of worries. Man hat immer irgendwelche, je mehr Erfahrung man hat, umso mehr Ängste und Sorgen und Erinnerungen, was kann da alles schief gehen. Aber wenn Märkte steigen, steigen Märkte, dann muss man drin sein. Und da hilft uns die Markttechnik natürlich super. Ist ein Aufwärtstrend, wir sind drin. Und wer, wenn nicht wir, als Risikomanager muss das aushalten und auch im Markt drin bleiben und erst rausgehen, wenn es notwendig wird.
Okay, das sollte jetzt für heute reichen. Ich habe es ja eingangs gesagt, Sie wollen uns mitnehmen auf Ihre Fahrt mit dem wasserstoffbetankten Brennstoffzellenauto. Aber mich juckt jetzt trotzdem noch so ein bisschen. Wenn jetzt jemand anlegen möchte im Thema Wasserstoff, was sagen Sie dem, bevor jetzt die Fahrt losgeht?
Da gibt es natürlich eine Menge einzelner Aktien im Markt und ich kann mich sehr gut an eine erinnern, die tatsächlich unseren größten Gewinn erzielte im Biden-Hype. Biden-Hype, die Geschichte, Joe Biden wurde zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt, Amerika kommt zurück ins Klimaschutzabkommen von Paris. Die Aktien sind geflogen wie Raketen, Plug Power, 3000% Gewinn. Aber eine solche Aktie einzeln anzupacken, ich würde es nicht tun. Wenn ich investieren würde, würde ich einfach, und das ist bei mir natürlich sympathiewert in diesem Fall, einen Fonds aussuchen wie den GG Wasserstoff. Ich kenne Carmen Juncker aus Aschaffenburg, sie ist mir immer mal wieder auf Veranstaltungen begegnet. Sie brennt für dieses Thema Investment in Wasserstoffaktien, sie kümmert sich. Also wenn ich es tun würde, wenn ich gezielt in Wasserstoff investieren würde, würde ich ihren Fonds wählen, keine Frage.
Jetzt steigen wir aber wirklich ein. Also es geht mir vermutlich so wie vielen unserer Hörern. Ich kannte bis heute niemanden, der ein solches Auto fährt, also ein Brennstoffzellenauto. Also mit Martin Weinrauter, mit Ihnen, Sie sind der Erste. Was genau ist denn das für ein Auto? Beschreiben Sie das nochmal.
Also von Haus aus ist es ein Elektroauto. Es hat einen Elektromotor und fährt vom Akku aus, holt sich den Strom wie jedes Elektroauto auch. Ich würde mal sagen, es hat einen Range Extender an Bord und dieser Reichweitenverlängerer ist die Brennstoffzelle, die aus dem Wasserstoff Strom produzieren kann. in den Akku speist und erholt sich der Elektromotor das wieder, um damit fahren zu können. Das ist ein Auto mit einer Brennstoffzelle.
Und so ein bisschen Kino für den Kopf. Es ist ein silberner Mercedes GLC. Ich sehe das Kennzeichen oder im Kennzeichen GW91. Das steht vermutlich für Grohmann Weinrauter. 91 ist das Gründungsjahr, oder? Und dann haben wir noch das E für elektrisch. Wohin hat Sie jetzt Ihre Reise geführt?
Ja, zunächst mal hauptsächlich von zu Hause ins Büro und wieder zurück. So, das ist mein üblicher Weg dabei, Kurzstrecke. Und da kommt mir natürlich bei diesem Auto, das ist tatsächlich was ganz Besonderes, das einzige Auto auf der Welt, was tatsächlich eine Elektroladung für den Akku von außen auch ermöglicht. Das heißt, der Akku wird nicht nur von der Brennstoffzelle gespeist. Ich kann den wie jedes Elektroauto auch anschließen und kann den Akku von außen laden. Bei meinen Kurzstrecken, Büro, zu Hause, lade ich es einfach alle paar Tage mal eben auf. Da reicht mir dann der Elektroantrieb vollkommen. Und sobald ich da mal längere Strecken fahre, nutze ich das, was ich bei dem Autokonzept so toll finde. Ich fahre an eine Zapfsäule, Wasserstoff, zack, dauert so lang in etwa wie das Tanken von Benzin oder von Diesel und schon geht's weiter. Ich habe keine langen Ladezeiten unterwegs. Für die Fernstrecken ist das ein super Konzept.
Und diese Fernstrecken, jetzt abgesehen von Ihrem täglichen Pendeln ins Büro, wo ging dann Ihre Reise, Ihre Europareise hin?
Zunächst erstmal in Deutschland gibt es gut 100 Wasserstofftankstellen. Wer die sich einfach mal anschauen will, geht auf die Website H2 Mobility. Da sieht man alle Wasserstofftankstellen in Deutschland, alle Wasserstofftankstellen in Europa. Man sieht aktuell permanent den laufenden Status, funktioniert, funktioniert nicht oder hat irgendwas oder hat Wartung, sodass man immer genau weiß, wo muss man hin, wo kann man hin, wo kriegt man ihn denn nun, den Wasserstoff. Europa, ja. Sag mal, wenn man sich Österreich anschaut, gibt es zwei Linien, die man fahren kann. Österreich hat nicht viele Wasserstofftankstellen. Einmal der Weg nach Wien, da war ich nicht. Aber Innsbruck hat eine und das ist deshalb so wichtig. Man kommt von Innsbruck über den Brenner nach Bozen und da war jahrelang die einzige Tankstelle in Italien in Bozen halt. Mittlerweile bauen die auch in Mailand und Venedig. Aber diese Strecke habe ich dann genutzt, um von München aus über Innsbruck, habe da Wasserstoff getankt, in die Schweiz zu fahren. Und die Schweiz ist so wie Holland auch ein Eldorado für Wasserstofftankstellen. Das ist einfach Politik, das ist eigentlich überhaupt keine Politik, weil die großen Handelskonzerne Coop und Migros in der Schweiz haben sich entschlossen, ihren Transport mit Wasserstoff-LKWs durchzuführen. Und die haben dafür gesorgt, dass es ein richtig gutes, dichtes Netz in der Schweiz gibt. Dem konnte ich nicht widerstehen. Das musste ich ausprobieren.
Das klingt so ein bisschen wie Wasserstoff Tanken, Tankstellen, Tourismus. War das so ein bisschen?
Eine Liste führen, wo habe ich überall schon getankt und welche fehlen mir noch, so wie Briefmarken sammeln.
So ungefähr, ja. Oder auch bei der Reiseplanung muss man sich dann ganz genau Gedanken machen, wo fahre ich denn hin, wo kriege ich dann den Wasserstoff. Erinnert mich so ein bisschen an die Situation oder die Zeit, als es bleifreies Benzin gab, weil ja umgestellt wurde auf die Katalysatortechnik und es gab eben noch nicht überall bleifreies Benzin und da sind wir damals ins damalige Jugoslawien gefahren, auf die Inseln und da gab es keine Tankstellen mit bleifreiem Benzin, da mussten wir also dann zum Tanken wieder zurück aufs Festland. Das war so ein bisschen tricky. Ist vermutlich eine ähnliche Situation jetzt mit dem Wasserstofftanken, oder?
Ja, es hat was von Aficionado vielleicht. Also man muss das schon mögen und wenn man nicht bereit ist, diesen Schritt zu gehen, so diese kleinen Umwege mal zu fahren, dank an meine Frau zwischendurch, die das immer mitmacht mit einem Lächeln, dann geht das natürlich nicht. Das muss man tatsächlich, diese Bereitschaft muss man mitbringen. Und die Frage ist, ja, was treibt einen denn jetzt an, das zu tun? Nicht einfach, ups, die nächste Tankstelle zu nehmen, die da um die Ecke rum ist, sondern was bewegt einen, sowas zu tun? Und bei mir, ich sag's einfach mal so, das ist einfach Faszination von der Technik und Begeisterung dabei. Und wenn man sowas mitbringt, ist das alles natürlich gerade mal kein Problem.
Aber das ist ja keine Technik von der Stange. Oder vielleicht doch. Also so ganz neu ist sie ja nicht. Sie ist nur nicht so populär. Aber wie anfällig ist denn dieses System, diese Antriebstechnik, dieser Range Extender, wie Sie ihn genannt haben? Haben Sie da keine Angst, mal liegen zu bleiben? Und dann kommen da die gelben Engel und sagen, pff, nö, kenne ich nicht. Kann ich dir jetzt nicht helfen, Weinrauter? Musst du selber sehen, wie du klarkommst.
Gott sei Dank, weil der Techniker bin ich dann nicht, um solch ein Auto reparieren zu können. Aber Nee, Mercedes, einfach mal zurück. Wie lange gibt es denn das schon und wie lange macht man das? Mercedes hat vor 25 Jahren das erste Auto mit Wasserstoff auf den Markt gebracht, hat fünfmal einen Anlauf genommen und jedes Mal wurde es nicht weiter fortgeführt. Mit dem GLC F-Cell sind wir tatsächlich in der fünften Etappe unterwegs dabei. Und es waren nur wenige hundert Autos, die gebaut wurden, weil man ja weiß, dass das die Sorgen eines Users sind in dem Moment, der damit fährt. Wow, was mache ich denn jetzt, wenn da was schief geht? Die Technik beherrschen ja nur, bei Mercedes waren es 7 Werkstätten in Deutschland, unter anderem Rhein-Main halt dann dabei. Was macht man dann? Und es gibt 2 Telefonknöpfe im Auto. Der eine ist rot. Wenn man einen Unfall hat, kann man sich direkt Hilfe rufen, dann ist grün. Wenn ich ein Problem mit der Brennstoffzelle habe, dann drücke ich drauf. Zack, ist sofort jemand dran, sagt, ich darf Sie gerade mal eben lokalisieren. Sie sind da und dort. Wo ist denn Ihr Problem? So, und dann habe ich mit dem Auto eine Mobilitätsgarantie. Und wenn einem da mal was in die Quere kommt, braucht man sich keine Gedanken machen, da wird einem sofort geholfen.
Verona Feldbusch dann sozusagen, da werden Sie geholfen. Mussten Sie schon mal den grünen Brennstoffzellenknopf drücken? Ist da schon mal was passiert?
Einmal. Wir sind an die Ostsee gefahren und ganz rechts oben, also nordöstlich, die letzte Tankstelle mit Wasserstoff ist leider nicht oben auf Rügen, sondern die ist in Rostock. Und ich steuere so mit noch 20, 30 Kilometer Reichweite diese Wasserstofftankstelle an, halte an und sehe, der Knopf ist rot. Ich denke, oh, was nun? Ich rufe dann an, erstmal bei dem Betreiber, um zu sagen, was hat denn jetzt die Zapfsäule? Ist immer so ein Knopf drauf, die Leute total nett, wenn man da anruft und sagt, hier, ich habe hier ein Problem, zack, die sehen, was es ist, schalten einem die Dinge auch mal wieder frei. Und sagt er, nee, diesmal habe ich ein echtes Problem, die Pumpe ist kaputt, 10 Tage. Ich sage, oh, und jetzt? Sagt er, sorry, kann Ihnen nicht helfen, da Mercedes-Knopf. Und Mercedes sagt, oh, Sie sind in Rostock bei der Tankstelle und sagt, dann nennt die Straße, ich habe es gerade vergessen, wie sie hieß, sag mal, es war die Nummer 76 und sie sagte, schaffen Sie es zu Nummer 78, weil da ist Mercedes. Mercedes war also direkt neben der Tankstelle. Ich fahre einmal rauf, fahre auf den Hof und sage, ich erzähle denen, dass sie ein Ersatzauto brauchen, wenn sie kommen, ist schon alles fertig. Ich fahre da runter, fahre auf den Hof, ich gehe durch die Tür rein. Ah, Herr Weinreuter, Brennstoffzelle, Sie parken bei uns im Hof. Boah, müssen wir uns gleich angucken, haben wir bei uns noch nicht gesehen. Was brauchen Sie für ein Auto? Für meinen Urlaub an der Ostsee habe ich es bekommen, habe es zurückgegeben. Und weil die Pumpe noch nicht wieder heil waren, durfte ich dann mit dem Auto auf einen Transporter fahren. Der Transporter hat uns dann zur nächsten Wasserstofftankstelle gebracht. Meine Frau saß hinten im Transporter, wollte lesen. Aber sie sagt, euer Gespräch unter Männern, du und der Fahrer, sensationell. Das habe ich ja noch nie gehört. Ich konnte nicht lesen, ihr wart viel interessanter. Also es ist wirklich unterhaltsam, mit solch einem Auto unterwegs zu sein. Kein Schrecken, es ist unterhaltsam.
Ich merke das auch gerade so. Es ist ja unterhaltsam, Ihnen da zuzuhören. Also das Auto mit der Brennstoffzelle, dieser Range Extender, was also aus dem Wasserstoff Strom herstellt, den man dann auch benutzt, um die Batterie zu laden, beziehungsweise den Elektromotor dann anzutreiben, klingt so ein bisschen wie eine Mischung aus James Bond und Jules Verne vielleicht. Sie haben uns jetzt gesagt, es gibt Tankstellen, ja, aber man muss natürlich genau hingucken, wo sie dann letztendlich stehen. Vielleicht gehört auch in dieser Phase jetzt, in der wir sind, der Umweg irgendwo zum Geschäft dann dazu. Und Sie scheinen ja so ein Mensch zu sein, der mit dem Thema auch ganz gut umgeht und sagt, ja, dann ist das halt so, dann warte ich, es wird einem ja dann irgendwo geholfen. Wie ist denn das mit dem Tanken jetzt an sich? Sie sagten, das ist eigentlich so wie ein normaler Tankvorgang, aber man muss doch ein bisschen was beachten. Ich meine, Wasserstoff steht ja unter Druck und jeder von uns, der schon mal den Chemieunterricht irgendwie besucht hat, weiß, oh, da gibt's die Knallgasreaktion. Das ist ja ganz was Eindrucksvolles. Erzählen Sie mal, wie funktioniert denn das?
Also Umweg nochmal. Ich rede, wenn ich von Umweg sage, an der Autobahn mal eben runterzufahren und so mal 1,5 Kilometer zu fahren, um da zu tanken und dann nochmal zurück. Ich rede also von sehr überschaubaren Umwegen, weil die Tankstellen Locations sind für den Fernverkehr super gewählt. Ich habe da noch nie ein ernsthaftes Problem gehabt, wenn ich eine Tankstelle suche. Das sind Kleinigkeiten im Grunde genommen. Und hier lokal, mein Glück ist halt, dass dieser Mercedes, und das war für mich wichtig, dass ich den laden kann, den Akku von außen, dass ich nicht jeden Tag für das Alltagsgeschäft zu einer Tankstelle fahren muss, sondern eben selber den Strom aus der Leitung zapfen kann. Das hilft mir natürlich, denn in Königstein gibt es keine Wasserstofftankstelle. Das war ein wichtiges Argument für mich. So, und das Tanken selber, ja klar, ein Gas muss transportiert werden und das geht dann eben nicht über eine Pumpe, wie man eine Flüssigkeit transportiert, wie Benzin oder Diesel. Man braucht Druck, um dieses leichte Gas zusammenzupressen. Und der Druck bei einem PKW hat man sich weltweit geeinigt auf 700 Bar. Ist schon ein bisschen Druck drauf. Man schließt das aber genauso an wie bei einer Zapfe. Es macht Klack. Dann gibt es so einen ersten Testlauf. Ist die Leitung dicht? Das System testet das. Und wenn sie dicht ist, zack, geht der Kompressor an und drückt dann das Gas rein, bis eben 700 Bar erreicht werden. Und Knallgas. Man hat einen Test gemacht bei diesen Autos und hat ein Wasserstoffauto und ein Benzinauto angezündet. Leitung angebohrt und ist angezündet. Weil das Gas so unter Druck steht, macht das Wuff und es verteilt sich. Und um eine Knallgasexplosion zu erreichen, braucht man einen gewissen Anteil an Wasserstoff und vor allen Dingen auch an Sauerstoff dabei. Und es reicht einfach nicht. Wenn sich das durch den Druck verteilt, da gibt es eben keine Knallgasexplosion. Das Auto, was man angezündet hat, mit der angebohrten Leitung von Wasserstoff, da passiert so gut wie gar nichts. Und der Benziner brennt komplett aus. Nur mal so viel zum Thema Wasserstoff, Knallgas, Sicherheit und so weiter.
Eine kleine Bemerkung international. Man hat sich da irgendwo geeinigt. Das ist ja auch so eine Sache. Es ist ja ein Thema, was sicherlich auch international irgendwo wächst und ausprobiert wird. Und dann hat wieder einer eine Idee. Ist das ein Wildwuchs, dass so jeder seinen eigenen Adapter hat, wie man das bei den Druckern, Mobiltelefonen oder sonstigen Steckern kennt? Oder ist man da schon so smart und sagt, passt auf, lasst uns mal auf eine Technik, auf einen Standardanschluss irgendwo einigen? Ich meine, es ist jetzt sicherlich nicht alltäglich, dass Sie mit Ihrem deutschen Auto dann irgendwo in USA oder sonst wo rumfahren und dann da tanken wollen. Aber gibt es da sowas Abgestimmtes oder ist doch so ein bisschen Wildwuchs noch?
Das ist schon cool. Es gibt einen Anschluss weltweit und eine Technik weltweit dafür. Ich weiß es nicht, aber ich vermute einfach, am Anfang gab es so wenig. Die Japaner, Toyota, haben eine tolle Geschichte mit Wasserstoff, mit dem Toyota Mirai. Eine wirklich tolle Geschichte. Sie haben nie zurückgezogen, immer weitergemacht. Hyundai Nexo jetzt in Korea ist dazu gekommen. In China fängt das an mit der Wasserstofftechnologie. Und weil es gar nicht so viele Hersteller davon gab am Anfang, haben sie von alleine, hat sich möglicherweise dieser Standard von alleine gesetzt. Und es machte nun wirklich keinen Sinn, weil die Stückzahlen ja so gering waren, einen zweiten oder dritten Standard da aufzubauen. Es macht keinen Sinn. Und jetzt ist es tatsächlich so, egal wo man auf der Welt tanken wollte, das gleiche System, gleiche Vorgehensweise, ist schon gut.
Warum hat sich dieses Thema mit der Brennstoffzelle bislang nicht durchgesetzt? Wir haben jetzt gelernt, man denkt schon lange darüber nach. Mercedes hat jetzt den fünften Anlauf, aber es klingt immer noch so ein bisschen wie Experimentierstadium. Die Technik an sich, die scheint ja zu funktionieren, scheint ja auch solide zu funktionieren. Wo sind die Vorbehalte?
Technik funktioniert wirklich solide. Ich habe das Auto jetzt 3,5 Jahre. Ich bin einmal im Jahr zum Routinebesuch in der Werkstatt. Der Reifenwechsel hat bei dem Auto mehr als alles andere, möchte ich mal sagen. Was in der Werkstatt passiert, weiß ich nicht, weil es ist ja einfach gemietet. Man konnte ihn nicht kaufen und leasen. Im Grunde genommen produziere ich ja Testdaten eines normalen Autofahrers für Mercedes dann dabei, sodass tatsächlich bei mir nichts war. Gut, einmal war der Kompressor kaputt, das war ein Austausch. Aber ansonsten merke ich nichts von der Technik. Ich steige ein und ich steige aus und ich fahre mit dem Auto. Warum es sich nicht durchgesetzt hat? Es sind natürlich die Stückzahlen und die Kosten am Ende dabei. Weil wenn man ein Dieselaggregat sieht, was in einem Auto millionenfach verbaut wird, habe ich andere Produktionskosten, als wenn ich 300 Brennstoffzellen von Hand montiere. Brennstoffzellen, es ist nicht eine Brennstoffzelle, sondern Stack, ein Stapel von mehreren Brennstoffzellen, viele, viele Brennstoffzellen aufeinander gestapelt. Wenn man das nimmt, ist ein Brennstoffzellenaggregat heute etwa, weil es so wenige davon gibt, dreimal so teuer wie ein Diesel. Nicht, dass es von Haus aus dreimal so teuer ist, aber es ist einfach ein Stückzahl- und ein Skaleneffekt dabei entsteht. Das ist das eine Thema und da muss man gucken, wenn man Wasserstoff tankt, dann misst man Wasserstoff nicht in Liter, sondern in Kilo. Ein Kilo Wasserstoff kostet, als ich angefangen bin, 9 Euro irgendwas, im Moment knappe 14 Euro. Und man kann theoretisch mit einem Kilo Wasserstoff 100 Kilometer fahren, kann man ausrechnen dabei, würde dann ungefähr 12, 13, 14 Euro kosten dabei. Ich brauche immer ein bisschen mehr, weil ich ganz so langsam fahre ich dann auch wieder nicht damit. Ich brauche schon mal 1,5 Kilo und da merkt man schon, das kommt in den Grenzbereich und das ist Deutschland, der Preis in Deutschland. Geht man in die Schweiz oder in die Niederlande, da hat man dann schon Preise zwischen 22 und 25 Euro pro Kilo Wasserstoff. Ja, und da wird das natürlich ein bisschen kostspieliger im Moment, als wenn man mit Benzin oder Diesel fährt.
Was sagen denn eigentlich die anderen Menschen, die man so trifft, die man jetzt vielleicht beim Tanken trifft, die sagen, oh, da steht jetzt jemand an der Wasserstoffzapfsäule, kommt man da ins Gespräch oder fühlen sie sich da eher als Exot und die gucken einen so ein bisschen schief an?
Nein, das Letztere nie. Die Leute sind so neugierig. Ich bin früher in meinem ganzen Leben, ich glaube, man kann mit einem Auto fahren, wie man will. Im Regelfall wird man nicht an der Tankstelle angesprochen. Oder ist Ihnen das schon mal passiert? Ich glaube eher mal nicht, oder? Aber bei diesem Auto, also mindestens bei jedem zweiten Tankvorgang, ich würde sagen noch öfter, kommt jemand und sagt, hier, ich sehe dieses F-Cell, da einfach so unten ganz unscheinbar am Auto stehen. Ist es echt ein Auto mit einer Brennstoff? Ich sage, ja, echt. Und dann kommen die Fragen und ist das toll und der Gedanke ist so cool. Wo kann ich das bekommen? Ich sage, ja, gar nicht. Und dann kommt einfach so ein bisschen die Enttäuschung. Ich glaube, ich hätte dieses Auto in den 3,5 Jahren 20 Mal verkaufen können.
Aber Sie haben es nicht getan, weil es nicht, ihr ist glaube ich, gemietet, ne? Ist eine Mietlösung,
ja,
oder wie ist das?
Das Auto konnte ich ja nicht verkaufen. Ja. Habe mich gefragt, an wen muss ich mich wenden? Können Sie mal telefonieren? Können Sie mir eine Telefonnummer geben? Aber es war ja einfach nur ein paar hundert Autos waren gebaut, die waren vergeben und dann war das Thema durch. Es gab kein neues und dann kamen die Fragen, ja, könnten Sie mal fragen, ob ein zurückgegeben wird? Alle Autos, die zurückgegeben wurden, wurden eingezogen und in die Schrottpresse geschickt.
Aha. Sprechen wir doch mal über das Thema Nachhaltigkeit. Wasserstoff zu Strom scheint eine saubere Lösung zu sein. Das hatte ich schon gelernt im Physik-Leistungskurs. Das ist ein paar Tage her, das war Mitte der 80er Jahre. Aber ich habe auch gelernt, es braucht wahnsinnig viel Strom, um aus Wasser Wasserstoff zu machen. Also dieser Vorgang der Elektrolyse. Dann sieht die Umweltbilanz schon etwas anders aus. Wie geht der Fachmann, also was die Praxis angeht, wie gehen Sie damit um?
Da gibt es zwei Gedankenlinien, auf denen wir jetzt weitermachen können. Das eine ist die Frage, wie wird der Wasserstoff hergestellt? Woraus wird er hergestellt? Tatsächlich Elektrolyse aus Wasser. Da würde ich mal sagen, ich kenne die Zahlen jetzt wirklich nicht. Es ist eine Zeit lang her, dass ich es gesehen habe und ich muss es jetzt einfach mal ein bisschen aus dem Handgelenk sagen. Grobe Taxe. Wenn ich ein Kilo Wasserstoff produzieren möchte, nachhaltig, aus nachhaltig erzeugtem Strom, werde ich, sagen wir, bei 7 bis 8 Euro pro Kilo landen. Wenn ich das Ganze probiere aus Gas, aus Erdgas, vielleicht bei 2 oder 3. Das heißt, die Nachhaltigkeit ist hier natürlich schon deutlich teurer dabei als die andere Variante. Das ist die eine Richtung der Nachhaltigkeit und die andere Richtung der Nachhaltigkeit ist genauso interessant. Wenn ich doch den Strom habe und ich habe vielleicht geschätzte 30% Energieverlust, um Wasserstoff zu produzieren und nochmal 30%, um aus dem Wasserstoff wieder Strom zu machen, vor allen Dingen auch die Verdichtung auf 700 Bar kostet schon ganz schön Energie, dann gehen mir ja locker mal mehr als die Hälfte der Energie erstmal verloren. Wenn ich diese Energie gleich in das Elektroauto reinnehme, habe ich doppelt so viel. Warum, bitteschön, soll ich über Wasserstoff gehen? Und die Antwort ist ganz einfach. Wenn ich diesen Wasserstoff erzeuge, dann kann ich das mit Strom machen, den ich auch gleichzeitig in die Leitung schicken könnte. Denn dieser Strom, den das Elektroauto braucht, der fließt in der Leitung im Alltag durch. Aber dann gibt es eben Zeiten, da scheint die Sonne, da weht der Wind und wenn wir die nachhaltigen noch weiter ausbauen, wird in Zukunft noch viel mehr Strom als jetzt erzeugt, der in der Leitung über die Leitung gar nicht mehr gebraucht werden kann. Und der ist im Moment einfach verloren. Wenn ich diesen verlorenen Strom, der nicht mehr in die Leitung reinpasst, weil sie schon voll ist, flapsig formuliert, und daraus Wasserstoff mache, dann habe ich ihn. Und wenn ich mit diesem Wasserstoff mit dem Auto fahre, dann ist der Wasserstoff, okay, nicht ganz fair jetzt argumentiert, umsonst, Exzess, Überschuss, den man einsetzt. Und da wird es natürlich als Argument schon wieder interessant.
Ich bin jetzt gedanklich nochmal ein Stück weit zurückgegangen zu dieser Frage, warum sich diese Technik noch nicht so richtig durchgesetzt hat mit der Brennstoffzelle. Ich merke das auch so ein bisschen an mir. Ah, das ist eine Technik, man kennt das nicht oder ich kenne das nicht. Ich habe sehr viele Fragen, vielleicht auch Bedenken. Ich glaube, ich bin da, als Deutscher bin ich da kein Einzelkind. Das geht vielen von uns so. Was neu ist, wird erstmal vielleicht so ein bisschen kritisch beäugt, vielleicht zu kritisch dann beäugt. Ist das vielleicht auch von Seiten der Politik oder auch von Seiten der Techniker ähnlich, dass man sagt, ich will jetzt eine Lösung machen, die tipptopp ist und das dauert eben, ja. Also nervt mich jetzt nicht, drückt jetzt nicht so sehr auf Tempo. Ich will als Techniker, will ich jetzt was Vernünftiges machen. Ist das so? Ist das vielleicht in anderen Ländern anders?
Jein, aber ich glaube, das ist nicht das zentrale Problem, dass wir Deutschen das vorhaben. Es müssen Budgets dafür zur Verfügung gestellt werden. Und dann wird auch ein deutscher Techniker liefern. Mercedes hat ja geliefert in diesem Punkt. Das ist nicht das Problem bei der Geschichte. Aber wie sieht das aus mit der Annahme von etwas Neuem? Das sind nicht die Techniker. Techniker lieben das, neue Sachen zu entwickeln und weiterzuentwickeln, auch zur Perfektion zu treiben, keine Frage. Das Problem ist anders. Sagen wir mal, es wurden ein paar hundert Mercedes GLC F-Cell gebaut und sie wurden dann verteilt. Weil man viele unterschiedliche Fahrer haben wollte, ging es natürlich an Großunternehmen mit Fuhrparks und hat gedacht, Mensch, da können doch viele Leute mit dem Auto fahren, ganz unterschiedliche Erfahrungen machen. Aber das Problem war genau das, was Sie geschildert haben. Nee, kenne ich nicht, muss vielleicht einen Umweg fahren, ich weiß nicht so genau, gib mir mal lieber den Diesel. Und dann sind tatsächlich diese tollen Autos in den Fuhrpark stehen geblieben, weil die Leute sich nicht auseinandersetzen wollten, weil sie es nicht kannten. Das war ein richtig elementares Problem und ist natürlich auch eins. Aber wenn Sie auf die anderen Länder gehen, ich habe das sehr verfolgt mit Japan, Toyota, weil ich die Geschichte von Toyota und Brennstoffzellenautos mit dem Mirai kenne. Japan geht einen anderen Weg. Die sind auch im Heizungssystem viel weiter. Die haben ihre Hochhäuser tatsächlich so ausgerüstet, dass sie eben Gas reinbekommen, dass sie aus dem Gas Wasserstoff machen, dass sie bei der Stromerzeugung dann Strom erzeugen, Abwärme haben. Also ganz andere Dinge dabei und die fragen gar nicht danach, woher kommt jetzt im Moment der Wasserstoff? Wird er aus Gas gemacht, aus erneuerbaren Energien? Wo kommt er her? Sondern sagen, es ist vollkommen egal. Wir müssen erst die kritische Masse erreichen. Wir müssen die Infrastruktur aufbauen. Und dann, in den weiteren Schritten, dann können wir sehen, dass der Wasserstoff am Ende aus ganz sauberen, regenerativen Quellen kommt. Bis dahin geht es nur um eins, genügend Wasserstoff zu haben, um das System mit der kritischen Masse ans Laufen zu bringen. Finde ich gut.
Sie klingen so ein bisschen wie ein verkappter Japaner.
Japan. Ich habe immer schon Faible für Japan gehabt. Hab viel Kampfsport gemacht, Judo, Karate über viele lange Jahre. Hab Bonsai und Niwaki, Bäume beschneiden, japanische Art. Also ja, ich habe ein Japan-Faible. Stimmt schon.
Also ein Japan-Fable, ein Fable für Elektroautos mit Range Extender, mit der Brennstoffzelle, die Faszination für das Besondere, kann man das so sagen?
Gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob es das Besondere ist. Es ist tatsächlich so, wenn mir etwas begegnet und ich sehe das und es begeistert mich, klar, dann engagiere ich mich und dann reizt es mich auch. Und es bringt mich dann eben dazu, solche Dinge da zu machen. Aber ich bin tatsächlich nicht auf der Suche nach dem Besonderen, weil ich zutiefst, bin ja schon ein paar Jahre älter, davon überzeugt bin, dass das Besondere und das Großartige in dem Kleinen und Gewöhnlichen und im Alltag ist. Und darum bin ich tatsächlich nicht auf der Suche danach. Aber wenn es mir begegnet, scheue ich eben nicht zurück und sage, wow, das interessiert mich jetzt, das möchte ich gerne machen. Und dann gehen manchmal eben auch die Türen auf, wie bei diesem Auto, es zu bekommen. Ich freue mich richtig darüber, dass das geklappt hat und ich genieße das einfach jeden Tag.
War das schon immer so? Haben Sie das, diese Faszination irgendwo ererbt vielleicht?
Ich weiß nicht, ob sie ihr Erbe ist. Ah, Erbe, das könnte sein. Also nur mal angenommen, meine Eltern, glücklicherweise habe ich sie beide noch, meine Mutter, als ich das Auto ihr vorgestellt habe und ich habe ihr erklärt, was das bedeutet, 88 ist meine Mutter jetzt, sagt, Junge, das ist ja wirklich eine coole Idee. Sag mal, da kommt hinten keine Abgase raus, sondern Wasserdampf. Ich sage, ja, so ist das. Sagt sie, oh, so ein Auto hätte ich mir auch gekauft. Ich sage, du, das wäre teurer gewesen. Sagt sie, dann hätte ich es woanders gespart. Stell dir das mal vor, da kommt Wasserdampf raus und keine Abgase. Und dann stellt sie mir die Frage, sag mal, du fährst so ein Auto, wenn die das jetzt nicht neu erfunden haben, warum? Warum fahren wir solche Autos nicht schon seit Jahrzehnten? Ich hätte solch ein Auto fahren wollen. Ich hatte nicht die Gelegenheit. Warum fahren wir diese Autos nicht schon seit Jahrzehnten? Meine
Gut,
Mutter. Vielleicht doch ererbt. Ja.
gute Frage. Was haben Sie geantwortet?
Ich würde sagen, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine ist jetzt eine technische Antwort. Skaleneffekte, Kosten. Aber ich würde, glaube ich, jetzt lieber was ganz anderes machen. Ich würde diese Frage meiner Mutter, warum fahren wir nicht schon seit Jahrzehnten mit solchen Autos, einfach im Raum stehen lassen.
Dann machen wir das. Martin Weinrauter und seine ganz persönliche Erfahrung mit der Brennstoffzelle, mit dem wasserstoffbetankten Brennstoffzellenauto, mit dem Mercedes quer durch Europa und sowieso jeden Tag zur Arbeit und zurück. Herr Weinrauter, Dankeschön und Grüßen Sie Ihre Mutter.
Gerne.
Das war aus dem Börsenradiostudio der Börsendurchblick. Der Podcast mit Martin Weinrauter.